Geschichten für Kinder.
Kalles Bande und das Bengt-Geheimnis von Frauke Angel. Kokrorigok. Der Großmummrich ist ein Stein. Kein glänzender Edelstein, nur ein grauer Kieselstein, aber doch wertvoll. Er hat eine besondere Form, ist nicht groß, sondern passt genau in eine Hand. Eigentlich in die Hand von Kalle Blomqvist, dem schwedischen Meisterdetektiv. Denn in seinen Geschichten, die Mama uns Jungs abends vorliest, besitzt Kalles Bande genau diesen Stein. Die Kinder aus Kalles Bande verstecken den Großmummrich vor den Kindern aus der anderen Bande, also ihren Feinden, die ihnen den Großmummrich abjagen wollen. Die Jagd um den Stein nennen die beiden Banden Krieg. Aber es ist kein echter Krieg, sondern ein Spiel, das die Kinder spielen und bei dem sie rein zufällig immer neue Abenteuer mit Dieben und Entführern erleben, die in dem schwedischen Städtchen, in dem Kalle und seine Bande leben, ihr Unwesen treiben. Raffi, Willi und ich, Karl Wolkenfeld, lieben die Geschichten von Kalle. Am Anfang haben wir uns vorgestellt, wir könnten hier, wie er, in den Sommerferien Verbrecher jagen. Bloß gibt es bei unserem Ferienhaus kein Städtchen, in dem Verbrecher ihr Unwesen treiben. Es gibt sogar weit und breit kein Städtchen, auch kein Dörfchen. Es gibt überhaupt nichts mit Chen, nur ein Schwesterchen, das uns in den ersten Tagen überall hinterhergewatschelt ist und gefragt hat, ob es mitspielen kann. Dabei wollten wir gar nichts spielen. Wir wollten einen Ort finden, an dem wir ungestört über die Geschichte vom Vorabend reden und grübeln konnten, wie sie wohl weitergeht. Diesen Ort haben wir zuerst am See gesucht, denn da sind tagsüber die wenigsten Mücken. Mücken sind die einzigen Verbrecher, die es in Schweden in Massen gibt. Hinter dem Ferienhaus, wo der Boden moosbewachsen ist und es in den felsigen Wald geht, leben die meisten von ihnen. Aber auch vorm Haus, wo sich eine Wildblumenwiese den Hügel hinab bis zum See erstreckt, verstecken sich die Viecher, um sich auf uns zu stürzen und zu stechen. Also sind wir in unseren kurzen Hosen und mit nackten Beinen über die Wiese und durch die Tannenschonung geflitzt, die unsere Wiese vom See trennt. Ein schmaler Weg, den unsere schwedischen Vermieter mit Baumrinden markiert haben, schlängelt sich zwischen den Tannen hinunter zum See. Er ist nicht lang, macht aber Kurven zwischen den Bäumen, die hier so dicht stehen, dass man das Gefühl hat, für einen Augenblick vom schwarzen Wald verschluckt zu werden. Aber dann sieht man plötzlich die Sonne zwischen den Bäumen aufblitzen, die nach der nächsten Kurve einen scharfen Strahl auf den Boden wirft. Wenn man Pech hat, sieht man allerdings auch eine Schlange, die sich im Lichtkegel auf dem Waldboden zusammengerollt hat, um hier ungestört einen Sonnenbad zu nehmen. Weil wir nicht wissen, ob es immer dieselbe Schlange ist oder ob der Wald von Schlangen wimmelt, bringen wir den Weg zwischen den Bäumen nicht nur sehr schnell und wild hopsend, sondern auch laut schreiend hinter uns. Ronja, die mit ihren kurzen Beinen als Letzte hinterherläuft, hält unsere Schreie für Spaß und kreischt begeistert mit. Natürlich hat sie hier noch nie eine Schlange gesehen. Wie auch, bei dem Lärm sind die längst abgezischt. Und dann taucht der Sonnenfelsen vor uns auf. Der Sonnenfelsen ist ein hellgrauer Felsbrocken, der aussieht wie ein schlafender Drache und der das Ende des Waldes und den Beginn des Sees verkündet. Jemand hat zwei hölzerne Stufen an den Felsen gebaut, so dass man ihn besteigen kann. An die Stufen gelehnt steht ein Besen mit einem langen Holzgriff und Borsten aus Stroh. Den braucht man für den Fall, dass man oben auf dem Felsen vor Schreck seine Kaffeetasse fallen lässt, weil man sieht, dass dort gerade eine ganze Schlangenfamilie ein Sonnenbad nimmt. Dann kann man sich entscheiden, ob man mit dem Besen die Scherben oder die Schlangen vom Felsen fegen will. Weil wir Kinder keinen Kaffee trinken, benutzen wir den Besen für die Schlangen. Und dann, endlich, sind wir da. Fast. Auf der anderen Seite des Felsens beginnt nämlich der Holzsteg, der uns über den sumpfigen Boden und durch das Schilfgras, das neben dem Steg biegsame Wände bildet, an einen ungestörten Ort führen soll. Dieser Ort ist die Bucht. Kurz bevor wir den See erreichen, teilt sich der Steg in zwei Richtungen. Man kann entweder geradeaus laufen, bestimmt 20 Meter auf den See hinaus, bis zum Endpunkt, von wo aus man eine Arschbombe ins tiefe Wasser machen kann. Oder man biegt rechts auf einen schmaleren Steg ab, der durch das Schilf in eine kleine Bucht führt. Hier endet der Steg in einer Plattform aus Holz, auf der man sitzen und seine Füße ins Wasser baumeln lassen kann. Das Wasser in der Bucht ist flach. Wenn man drin steht, reicht es uns Jungs bis zu den Knien und Ronja bis zu den Oberschenkeln. Genau deshalb haben wir unsere ersten Urlaubstage in der Bucht verbracht. Meine Schwester kann nämlich noch nicht schwimmen. Noch nicht richtig schwimmen, hat Papa am ersten Tag verbessert, weil Ronja das anders sieht und sich zum Beweis mit ihren Schwimmflügeln kopfüber ins tiefe Wasser gestürzt hat, worauf Mama auf dem Sonnenfelsen vor Schreck eine Kaffeetasse hat fallen lassen. Die ist zum Glück nicht kaputt gegangen. Und Ronja ist zum Glück auch nicht kaputt gegangen. Aber seitdem haben wir tiefes Wasserverbot, wenn Ronja mit uns an den Steg gehen will. Und Ronja wollte jeden Tag, was ich absolut nervig fand. Doch Raffi, der zwar 4 Brüder, aber keine Schwester hat, fand das Hinterhergerenne von Ronja voll okay. Und Willi, der gar keine Geschwister hat, fand das sogar richtig süß. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das die Wahrheit war oder ob Willi vielleicht einfach nur erleichtert war, dass wir mit Ronja nicht ins tiefe Wasser gehen durften, weil er selbst nicht schwimmen kann. Also nicht super gut schwimmen, hat Willi sich verbessert. Und dann hat er angefangen, Ronja die Geschichten von Kalle und seiner Bande nachzuerzählen. Nicht bis in alle Einzelheiten natürlich, von wegen Gruselfaktor und so weiter. Aber doch das Wichtigste. Von der Geheimsprache bis zum Großmummrich eben. Ab und an hat meine Schwester mit knallroten Ohren etwas gemurmelt. Aber es hat ganze 3 Tage gebraucht, bis wir Meisterdetektive verstanden haben, dass sie die Geheimsprache spricht. Dass sie das kann. Einfach so. Dann ist Ronja mit ihren heißen Ohren zur Abkühlung in die Bucht gewartet. Tauchen nannte sie das, aber es sah aus wie Hundepaddeln. Angst hatten wir beim Zusehen jedenfalls nicht. Und als sie prustend wieder hochkam, hielt sie den Großmummrich in der Hand. Unseren Großmummrich. Ein Stein in der Form eines Herzens. »Also Leute«, hat Ronja mit ernster Stimme verkündet, »es geht los. Spielen wir Kokorigok. Wer will in meiner Bande sein? Und wer bei dem da?« Dabei hat sie auf mich gezeigt. Raffi hat's nicht gleich gerafft, aber ich schon. Deshalb habe ich das Spiel erklärt. 2 Banden ziehen in den Krieg. Wer das Herz am Ende des Sommers in seiner Hand hält, der hat den Krieg gewonnen. Stimmt's? Ronja hat genickt. Und so hat es begonnen. Ihr hörtet Kalles Bande und das Bengt-Geheimnis von Frauke Angel. Gelesen von Elmar Börger.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.